Radio Poland, the external service of Polish Radio.
Tu Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Deniso. Hallo und herzlich willkommen. Polen kündigt offiziell seine erste Mission zur ISS an und die Polizei will härter gegen Klimaaktivisten vorgehen. Mehr dazu heute im Infoteil. Außerdem, wie fällt die Bilanz der 35 Jahre nach dem Mauerfall aus der Sicht von ehemaligen Bürgerrechtlern aus der DDR aus? Im Magazinteil setzen wir unser Gespräch mit Uwe Schwabe und Andreas Müller fort. Wir wünschen Ihnen eine interessante halbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen: Grüner Deal und Wettbewerbsfähigkeit unter den Schwerpunkten der polnischen EU-Ratspräsidentschaft und Klebeproteste. Polizei soll gegen Klimaaktivisten in Warschau vorgehen. Der grüne Deal, die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und der Krieg in der Ukraine werden zu den wichtigsten Herausforderungen der bevorstehenden polnischen Präsidentschaft im Rat der Europäischen Union gehören. Die Landwirtschaftsminister von Polen, Dänemark und Zypern haben sich in Warschau getroffen, um diese Themen zu diskutieren. Der polnische Minister für Landwirtschaft, Czesław Siekierski, kritisierte viele Anforderungen des grünen Deals aus landwirtschaftlicher Sicht und plädierte für dialogbasierte Lösungen. Der dänische Minister, Jakob Jensen, hob die Notwendigkeit hervor, die Wettbewerbsfähigkeit der EU zu stärken, um Herausforderungen durch China und andere globale Akteure zu begegnen. Polen übernimmt die EU-Ratspräsidentschaft im Januar 2025 und wird eine zentrale Rolle bei der Gestaltung dieser Themen spielen. Für heute sind landesweit zahlreiche Bauernproteste angemeldet worden. Insgesamt sind für den 3. Dezember Proteste an mehr als 20 Orten geplant. Die Protestierenden wehren sich unter anderem gegen das sogenannte Kettengesetz oder das Abkommen der Europäischen Union mit den Mercosur-Ländern. Seit über einer Woche blockieren Mitglieder der Organisation Letzte Generation die Wisłostrada in Warschau sowie andere Straßen in der Hauptstadt. Innenminister Tomasz Siemoniak hat angekündigt, dass die Polizei entschieden gegen die Blockaden vorgehen wird. Er bezeichnete die Aktionen als Pathologie und betonte, dass kein Ziel das Blockieren von Straßen rechtfertigt. Zudem wurden gesetzliche Änderungen zur Verstärkung der Maßnahmen gegen solche Proteste nicht ausgeschlossen. Das polnische Innenministerium wird diese Woche eine Verordnung zur Verlängerung der Pufferzone an der polnisch-belarussischen Grenze um weitere 3 Monate veröffentlichen. Seit dem 13. Juni gilt im Landkreis Hajnówka ein Aufenthaltsverbot auf einem etwa 60 Kilometer langen Grenzabschnitt. Das Verbot umfasst einen 200 Meter breiten Streifen entlang der Grenze sowie einen 2 Kilometer breiten Bereich auf weiteren 16 Kilometern. In Warschau wurde das Logo des Projekts IGNIS vorgestellt, der ersten polnischen technologischen und wissenschaftlichen Mission zur internationalen Raumstation ISS. Die Mission, an der Dr. Sławosz Uznański aus Polen teilnehmen soll, soll im späten Frühling nächsten Jahres starten. Dr. Uznański wird 14 technologische und wissenschaftliche Experimente durchführen, die von polnischen Unternehmen und Institutionen vorgeschlagen wurden. Das Missionsabzeichen symbolisiert die polnischen Ambitionen im Weltraum und zeigt Elemente wie das Sternbild Skutum und einen weißen Adler, dessen Schwanz einer Flamme ähnelt. Die Mission wird von der Europäischen Weltraumorganisation ESA unterstützt und soll die technologische Zukunft Polens im Raumfahrtsektor fördern. Soweit die Meldungen des polnischen Rundfunks. Bei den Ermittlungen zum Großbrand in der Mariwilska Markthalle in Warschau verdichten sich die Anzeichen auf Sabotage. Die Regierung erwägt offenbar eine Ausweitung des Atomenergieprogramms und hat die staatliche Forstverwaltung ihre Mittel für parteipolitische Zwecke missbraucht. Mehr dazu in der Presseschau. Diese finden Sie heute online unter auslandsdienst.pl. Und in der Sendung setzen wir unser Gespräch mit Uwe Schwabe und Andreas Müller fort. Wie sieht Ihre Bilanz der 35 Jahre nach dem Mauerfall aus? Mit den ehemaligen Bürgerrechtlern hat Jakub Kogler gesprochen.
In den 90er Jahren hat sich die politische Landschaft schlagartig verändert, von Tag zu Tag eigentlich. Viele haben den Durchbruch geschafft, viele hatten aber das Gefühl, dass sie den Zug verpasst haben. Welche Möglichkeiten haben diese Menschen bekommen?
Natürlich war die Transformation der gesamten Gesellschaft im individuellen Leben, Versicherungsfragen, Rechtsfragen, Wohnen, aber auch im beruflichen Leben durch Zusammenbruch der großen DDR-Betriebe, neu Schaffung von Arbeitsplätzen eine große Herausforderung für jeden. Und manche haben sich als Verlierer gesehen in dieser Gesellschaft. Wobei ich sagen muss, ich persönlich kann das nur teilweise nachvollziehen. Denn auch diejenigen, die ihre Arbeit verloren haben und einen mühseligen Weg über 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahre teilweise gehen mussten, um einen neuen Anschluss zu finden, haben profitiert eigentlich von einer wirtschaftlichen, sozialen und politischen Entwicklung, die man sich in DDR-Zeiten gar nicht erträumen konnte. Also das zeigt jetzt schon ein bisschen in die Diskussion, die wir heute haben, ne? Warum es teilweise auch einen Missmut gibt in Ostdeutschland, den ich mir persönlich nicht wirklich erklären kann.
An diese Diskussion möchte ich anknüpfen. Würden Sie eine Bilanz, eine politische Bilanz und soziale Bilanz der vergangenen 35 Jahre wagen?
Also ich denke, die Bilanz ist für mich und für viele andere sehr positiv. Das Problem ist, dass die Leute, die positiv in die Bilanz ziehen, in den Medien nicht mehr vorkommen. Also dass zum größten Teil die nur in den Medien vorkommen, die was zu meckern haben und die sagen, mein Leben hat sich so verändert, nur zum Negativen. Also diese negativen Beispiele bestimmen für mich die öffentliche Darstellung zum größten Teil. Und das finde ich problematisch, weil ein Großteil der Leute ist mit der Lebenssituation, in der sie heute leben, absolut zufrieden. Und eine Minderheit, es ist wirklich eine Minderheit, ist damit nicht zufrieden. Das hängt auch damit zusammen, in welchem Alter man damals gewesen ist, 1990. Also für jüngere Leute, die so 20, 27 war die Welt auf einmal vollkommen offen. Aber für Menschen, die damals in den Ende 40er, Anfang 50er Jahre gewesen wären, ist es natürlich ziemlich schwer gewesen, wieder neue Fuß zu fassen. Die haben sich dann von einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme zur anderen durchgehangelt und ziehen heute Bilanz, sagen wir, als 70-Jähriger, 80er-Jähriger. Und die sieht nicht immer rosig aus, diese Bilanz, ne, wenn man zurückschaut. Und dann sagt man sich, okay, was ist denn das eigentlich gewesen in meinem Leben? Ne? Und wenn man so eine Bilanz zieht, ist für viele auch eine Verbitterung damit verbunden. Aber ich denke, der Großteil der Leute ist mit dem zufrieden. Und wenn sie Umfragen heutzutage ansehen, sagen auch die meisten, ich bin mit meiner Lebenssituation einverstanden. Es ist toll, wie ich hier lebe. Ich will die alte Zeit nicht zurück. Aber wenn sie dann politisch die Leute fragen, dann kippt dies auf einmal. Und dann gibt es viele Leute, die mit der Situation nicht einverstanden sind. Wir werden vom Westen dominiert. Und diese ganzen Stereotypen spielen dann eine große Rolle.
Man spricht ja sogar in diesem Kontext von einer Kolonisierung des Ostens durch den Westen. Wie stehen Sie dazu?
Das ist absoluter Blödsinn. Das kann ich gar nicht verstehen, nicht? Ganz im Gegenteil. Nehmen Sie die Landeshauptstadt von Thüringen, von Leipzig etwa 100 Kilometer entfernt. Erfurt, eine ganz traditionsreiche Stadt, nicht? Wunderbar saniert, ja? Herrlich, die Häuser alle in Ordnung gebracht, die Straßen, die Infrastruktur. Es kommen Westdeutsche, ja? Die sagen, ich kriege die Tränen, wenn ich eure Stadt sehe, wie es bei uns im Nordrhein-Westfalen teilweise aussieht. Und das ist berechtigt. Ich habe ja in meiner Tätigkeit im Leipziger Rathaus viel Kontakte auch zu Berufskollegen in den Städten der alten Bundesländer gehabt. In Nordrhein-Westfalen, Bayern, Schleswig-Holstein oder was man nehmen kann. Es war für uns immer wichtig, hier zu betonen, das Geld, was ihr aus dem Westen in den Osten gebt, durch die Gesetzgebungen, die geschaffen wurden, das wollen wir nicht konsumieren, das nehmen wir, um zu investieren in die Zukunft dieser Region. Für mich ist die Bilanz insgesamt mit wenigen Abstrichen sehr positiv und ich glaube auch alle, die auf hohem Niveau teilweise meckern, machen dies im tiefsten unbegründet.
Wenn das Leben doch rosig im Osten aussieht, wieso sind doch so viele unzufrieden, wieso sind solche Parteien wie die AfD und BSW so populär? Immer populärer, muss man sagen.
Das ist die Frage. Das ist eine sehr schwere Frage. Also ich glaube, was ein großes Problem ist, dass es keine tiefe Verwurzelung in der DDR gibt für Parteistrukturen. Also das hat es in der DDR nie gegeben und diese Skepsis Parteien gegenüber ist sehr groß, etablierten Parteien gegenüber. Und dann sagt man immer, denn man will jetzt den etablierten Parteien mal zeigen, wo es lang geht. Und dann wählt man aus Protest eine Partei, die aus Ansicht der Leute, die sie wählen, eine ganz andere Politik machen als wie die etablierten Parteien. Aber man guckt gar nicht nach, was steht denn eigentlich in dem Parteiprogramm? Wenn Sie Leute fragen, die AfD wählen, was steht denn eigentlich in dem Parteiprogramm? Weißt du, was auf dich zukommt, wenn diese Partei an die Macht kommt? hören sie nur noch Schweigen. Also die meisten Leute setzen sich inhaltlich überhaupt nicht mit den Strukturen und der Partei auseinander. Das ist wirklich ein Riesenproblem. Aber sonst habe ich habe keine Antwort darauf. Ich kann es wirklich nicht sagen, wieso Leute BSW und AfD wählen, ist mir ein absolutes Rätsel.
Es klingt ein bisschen so, als ob die meisten Wähler blindlings wählen würden, um einzig und allein den mittleren Finger den Westparteien zu zeigen.
Ich denke, dass eine große Rolle auch spielt, dass es sich nicht nur um Protestwähler handelt, sondern um tatsächlich verfestigte Ansichten. Bei einem großen Teil von AfD-Wählern auch, diejenigen, die sagen, es war so viel Wechsel und so viel Wandel, so viel Transformation, so viel Anpassung, auch in den Bevölkerungsschichten in Ostdeutschland. Jetzt wollen wir das halten, was wir haben. Wir wollen keine Veränderung mehr. Wir wollen keine übermäßigen Migrantenzahlen, die unser Leben durcheinander bringen vielleicht. Wir wollen durchaus dem konservativen Gesamtmainstream Europas folgen, sozusagen uns im nationalen wie auch im persönlichen Umfeld nicht mehr einer Überforderung durch ständigen Wandel stellen. Und das bedient unter anderem die AfD. Ja, beim BSW ist es ein bisschen anders. Das ist für mich eher eine Partei, die aus allen Stimmungen der Bevölkerung sich ein Programm zusammengesammelt hat. Die sogenannte Friedenssehnsucht. Ja, dann spielt die Ukraine keine Rolle mehr. Das Leid dort, das tägliche brutale Leid, ja, spielt da keine Rolle mehr. Oder eben auch Migration, ja. Nicht in der Stadt Leipzig ist das Problem, aber in den Landstrichen, in den Dörfern verschiedener Regionen, hier zum Beispiel in Sachsen, ja, wo auch ein Bevölkerungsschwund vorhanden ist, nicht, wo ein Männerüberzahl vorhanden sind, die sich dann auch zusammenschließen, um irgendwie Stimmung zu machen. Und also es ist ein sehr breites Spektrum. Aber ich bin nicht der Meinung, dass es sich nur noch um Protestparteien handelt, sondern das ist eine verfestigte Positionierung inzwischen.
Ich denke, das spielt generell die Globalisierung, die ja eine riesengroße Herausforderung ist für viele, eine riesengroße Rolle. Auch diese Unsicherheit, was kommt denn noch? Welche Veränderungen muss ich denn noch erleben in meinem Leben? Ne? Die spielt eine riesengroße Rolle, dass man, wie du gesagt hast, so festhält an dem, was man hat. Dass man das unbedingt bewahren will und dass man Angst hat, dass man schon wieder in so eine Schleife fällt, wo es einem schlechter geht angeblich. Ne? Durch mehr Migration, durch mehr Unterstützung der Ukraine. Millionen von Euros werden in die Ukraine geschickt, die doch hier viel besser aufgehoben werden. Das ist, glaube ich, auch die Denkweise der Leute. Und ein großer Anti-Amerikanismus spielt auch eine riesengroße Rolle in der Diskussion, warum man sozusagen so russlandfreundlich auf einmal ist. Keiner wäre damals auf die Idee gekommen, die Sowjetunion hier gut zu finden. Ne? Also alle haben irgendwelche Probleme damit gehabt und haben das auch kritisch gesehen. Und heute sind es auf einmal alles Russlandfreunde. Und das hat mit dem Anti-Amerikanismus, der ja den Leuten vom Kindheits an eingeimpft wurde. Die bösen Amerikaner, die sind an allen schuld. Das sind die Feinde unserer Gesellschaft. Und das macht was mit Menschen. Wenn sie vom Kindergarten an ihr ganzes Leben lang das ständig eingeimpft bekommen, bleibt das ja auch irgendwo haften und hängen.
Heißt das sind noch Spuren der sowjetischen Propaganda?
Auf jeden Fall. Das spielt eine riesengroße Rolle. Ich denke, was viel zu wenig diskutiert ist, welche Langzeitwirkung es hat, wenn Menschen 20, 30 Jahre in einer Diktatur groß werden. Und wie das auch an die Kinder und die nächste Generation weitergegeben hat. Das ist etwas, was viel zu wenig berücksichtigt wird in der Erinnerungskultur. Das macht was mit Menschen, diese Beeinflussung, diese Propaganda.
Auch wenn man 20, 30 Jahre mit der sowjetischen Propaganda zu tun hatte, kann ich immer noch nicht begreifen, wie man Sarah Wagenknecht glauben kann, dass sie den Krieg in der Ukraine, den russischen Angriffskrieg, beenden könnte. Das geht doch gar nicht. Sie hat gar keine politische Macht, um das durchzuziehen. Und dennoch glauben ihr viele Deutsche. Wieso?
Das kann ich auch persönlich sehr schwer nachvollziehen. Ich denke, dass viele, wie man so sagt, von der Friedensdividende sozusagen noch beeinflusst sind. Wir hatten friedliche Zeiten, auch wenn es den Kalten Krieg gab und die Trennung und Teilung Europas, auch in der ehemaligen DDR, war letztendlich Frieden. Und man möchte auf keinen Fall wieder, dass Bomben fallen, dass junge Männer in den Krieg müssen oder irgend sowas in unserer Region hier. Und es wird dann eben nur darauf gesehen, dass dieser Zustand unbedingt erhalten bleiben muss, mit welchen Opfern auch immer, die an anderer Stelle täglich zu beklagen sind. Das ist eigentlich ein Denken, was die gesamtpolitischen Zusammenhänge und gesellschaftlichen Zusammenhänge in Europa gar nicht mehr in den Blick nehmen will und den Status quo hier sichern will und vollständig nach meiner Sicht unterschätzt, welche Bedrohung heutzutage von Russland für Gesamteuropa ausgeht.
Keiner will, dass Bomben auf sein Haus fallen, aber ab und zu muss man um den Frieden auch kämpfen, auch wenn das ein bisschen eigenartig klingt. Will man dieses in Deutschland nicht verstehen, zugeben, akzeptieren?
Ich glaube, da geht es vor allen Dingen darum, dass die Leute nur noch in diesem Bereich nur an sich denken. Was passiert denn, wenn es weiter eskaliert? Ich möchte nicht, dass hier etwas passiert in diesem Land. Und dann interessiert man sich nicht. Es gibt auch ganz viele Leute, die interessieren sich nicht für die ehemaligen osteuropäischen Länder. Muss man ganz klar sagen. Wer kennt hier die Geschichte der Ukraine? Dass die Ukraine schon ein freies Land gewesen ist, dass es ein unabhängiges Land gewesen ist, dass es von der Sowjetunion okkupiert worden ist. Das kennen die wenigsten. Für die ist das immer Sowjetunion gewesen früher, ne? Und die sollen sich doch einfach denen wieder anschließen. Dann ist es gut, dann haben wir unsere Ruhe. Aber die Tradition, dass die Ukraine schon immer unterjocht worden ist, wenn man an den Holodomor denkt, diese 100.000 Millionen Tote, die durch Russland verursacht worden sind. Wer weiß das? Es spielt keine Rolle. Auch in Schulbüchern spielt das im größten Teil keine Rolle. Dieses Wissen ist einfach nicht vorhanden. Und ich denke, das auch mit dem Grund, dass es die Leute einfach auch gar nicht interessiert. Die wollen nur, dass ich sie hier vor Ort Frieden haben, dass keine Bomben hier fallen, dass Putin hier nicht angreift, was dort in Sibirien passiert, das ist ganz weit weg, das interessiert mich nicht. Ich denke, das spielt eine riesengroße Rolle bei dieser Diskussion. Ich habe jetzt gerade vor kurzem wieder, wir haben 2004, als die Orangene Revolution in der Ukraine war, die Bürgerrechtsbewegung, einen Solidaritätsbrief nach Kiew geschickt, wo wir unsere Solidarität bekundet haben. In dem Bereich der Bürgerrechtsbewegung war das immer virulent. Diese Solidarität auch mit anderen Ländern und das Thema Osteuropa hat für uns immer eine riesengroße Rolle gespielt, aber für einen Großteil der Bevölkerung nicht.
Ich muss natürlich schon sagen, jetzt ging es um die Wähler der BSW, vielleicht auch die Wähler der AfD. Das ist aber nicht die gesamte Bevölkerung, auch nicht in Ostdeutschland, ne, sondern es ist ein Teil, ein nicht geringer Teil, aber ein, denke ich, auch sehr großer Prozentsatz der ostdeutschen Bevölkerung sieht, was passiert, will, dass auch in Deutschland mehr für Verteidigung getan werden muss, ja, respektiert. Und ich persönlich habe Achtung davor, was in Polen an Aufrüstung passiert. Eigentlich ist das nach meinem Dafürhalten keine Aufrüstung, sondern eine Nachrüstung. Ja, denn auch in Deutschland wird nachgerüstet. Wir hatten, weiß ich, um die 500.000 Soldaten sozusagen 1990 und jetzt sind wir bei 178.000 angekommen. Also es geht nicht darum, Aufrüstung, sondern zunächst erstmal wieder eine Ebenbürtigkeit sozusagen der gegenseitigen Abschreckung zu organisieren, die auch 1980, 81, 85 vorhanden war. Nur auf dieser Grundlage gab es die Abrüstung, dass man auf Augenhöhe sich gegenübersteht. Jetzt sind wir hier relativ schwach und wir müssen sehen, dass wir nach oben kommen wieder, um überhaupt erfolgreich verhandeln zu können auf europäischer Ebene von Lissabon bis nach Moskau.
Inwieweit beeinflussen die Postulate der beiden genannten Parteien AfD und BSW die Bundespolitik?
Die spielt natürlich in dem Fall eine große Rolle, wenn man sozusagen wie jetzt in Thüringen oder Brandenburg gezwungen wird, durch das Wahlergebnis vielleicht mit denen Koalitionen einzugehen. Dann spielen sie natürlich eine riesengroße Rolle für das politische Geschäft. Und dann schluckt man auch Kröten von Seiten der Parteien. Selbst die CDU in Thüringen unterschreibt ein Papier, einen Koalitionsvertrag, wo solche Fragen eine Rolle spielen, ne? Also die haben einen riesengroßen Einfluss auf die Politik, weil die Situation im Osten heute leider so ist, dass die großen Parteien immer mehr an Zustimmung verlieren und dass sie sich wie in vielen anderen osteuropäischen Ländern, ne? Gucken Sie nach Bulgarien, ne? Da ist es genauso. Da gibt es 7, 8, 9 Parteien, es gibt keine Mehrheit mehr. Die haben in den letzten 2 Jahren 8 Wahlen gehabt, weil keine Koalition mehr zustande kommen, weil die großen Parteien einfach keine Mehrheit mehr haben. Das ist nicht nur ein ostdeutsches oder deutsches Problem, das erleben wir in ganz vielen Ländern in Osteuropa zurzeit.
Osteuropäer haben den russischen Einfluss in Praxis erlebt, jahrzehntelang diesen Einfluss gespürt, durchmachen müssen. Die Polen, hoffe ich, haben daraus Schlüsse gezogen. Wie ist es in Ostdeutschland?
Ich denke, es sind auch Schlüsse gezogen worden. 1990, 1989, 1990, die große Begeisterung sozusagen, auch 92, 93, als dann die Russen abzogen, die gewisse Erleichterung, dass sie jetzt wirklich weg sind. Sie waren ja noch eine ganze Weile da, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr das vertraglich geregelt wurde, dass sie wirklich weg sind. Die Veränderung die jetzt eingetreten ist, ist eigentlich sichtbar geworden oder bewegt die Gemüter durch den Überfall Russlands, Putins auf die Ukraine. Und das Gefühl, dies möglichst von uns weghalten zu wollen. Ich sehe dahinter eigentlich keine Russland-Begeisterung oder so etwas. Ganz im Gegenteil. Ich bin auch nicht der Meinung, dass der Anti-Amerikanismus so stark vertreten ist, weil natürlich alle, auch in der DDR, hatten die Beatles gern, hatten die amerikanische Popmusik oder Rockmusik gern. Und diese ganze Kultur, das kann man so nicht so sehen, nicht? Aber ich glaube, die Selbstverständlichkeit, dass Deutschland, auch mit Ostdeutschland, durch die NATO geschützt ist, die wird jetzt nicht in Frage gestellt, aber es wird erstmal bewusst, ist das wirklich so? Brauchen wir die NATO wirklich oder brauchen wir sie eigentlich gar nicht? Da muss dran gearbeitet werden, darüber eine Bewusstheit herzustellen, nicht? Es geht also, denke ich, weniger um Russland-Begeisterung. Ich glaube, man sieht, was dort los ist. Man weiß, Russland ist unbesiegbar. Das hat Napoleon schon nicht geschafft. Das haben die Nazis Gott sei Dank nicht geschafft. Und so weiter und so fort. Und die russische Kultur, ja, ist sehr wichtig. Ist ja auch eine tolle Hochkultur, die ich auch persönlich schätze in der Musik, Literatur und so weiter. Aber die Brutalität, die in dieser, würde ich mal sagen, wirklich Diktatur heute existiert, die kann sich ja fast niemand mehr vorstellen. Das können sich nur noch diejenigen vorstellen, die in DDR-Zeiten in den 50er und 60er Jahren gelebt hatten, wo es auch diese Gesinnungsdiktatur gab.
Kleine Anmerkung, die Polen haben es geschafft, sie haben Moskau erobert. Es war vor langer, langer Zeit, aber das haben die geschafft. Wenn es keine Russland-Bewunderung ist, vielleicht ist es doch eine kleine Russland-Affinität, weil Russland eben eine solche bunte Kultur hat, weil es anscheinend unbesiegbar ist. Vielleicht sind es aber nur Vorurteile, die dann von der russischen Propaganda gesteckt werden.
Ich denke, die russische Propaganda spielt hier eine große Rolle, auch im Osten heutzutage noch. Ne? Also das nimmt man natürlich hier wahr. Nicht umsonst ist der russische Fernsehsender hier verboten worden, auch im Osten oder in Deutschland. Ne? Genau aus diesem Grund, weil das natürlich eine riesengroße Rolle spielt. Ich weiß es nicht, ob es eine Mischung aus Bewunderung ist, eine Mischung aus Angst, eine Mischung aus, die sind sowieso unbesiegbar. Ne? Also es sind, glaube ich, viele Facetten, die da eine Rolle spielen, wo die Leute beeinflusst werden, diesen Weg zu gehen und zu sagen, verhandelt doch mit denen. Ich glaube, es gibt keine Möglichkeit zu verhandeln. Mit Russland kann man nicht verhandeln. Das ist Quatsch. Der Putin will das nicht. Der Putin hat andere Ziele. Und das muss man den Leuten immer wieder klar machen, kann man ihnen auch immer wieder sagen, dass es hier um was anderes geht. Und ich glaube, die Menschen in den anderen osteuropäischen Ländern, wenn ich in Litauen oder Estland unterwegs bin, die haben dann eine ganz andere Haltung, weil die natürlich auch noch was ganz anderes erlebt haben mit Russland. Diese Besatzungsmacht Russlands in Estland, in Litauen, in der Ukraine, in Belarus war eine ganz andere gewesen als hier in der DDR. Die haben das viel körperlicher gespürt noch, was es bedeutet, unter einer russischen Herrschaft zu leben. Das war in der DDR, glaube ich, nicht so schlimm. Und deshalb ist die Haltung in vielen osteuropäischen Ländern auch eine ganz andere.
Wie geht es weiter im Februar?
Wenn Sie mich persönlich fragen, ich wähle dieses Mal vor allem solche Parteien, die eine ganz klare Positionierung zum Angriffskrieg Putins auf die Ukraine und tendenziell auf weitere europäische Staaten in dem Sinne haben, dass sie sagen, wir müssen uns darauf einstellen und die notwendigen Maßnahmen hier in Deutschland, aber auch die Unterstützung der Ukraine hochhalten. Wie das ausgehen wird. Ich denke schon, dass sich eine Mehrheit finden wird, die diese Grundsätze teilt, in einem stärkeren oder in einem geringeren Maße. Also Schwarz-Grün, ich bin Sozialdemokrat, wird, denke ich, eine klarere Haltung gegen Putin einnehmen als vielleicht Schwarz-Rot. Wir werden sehen.
Wenn es um eine klare Haltung gegenüber Russland geht, bleiben eigentlich nur die Grünen übrig, oder?
Also ich muss sagen, ich bin nie so ein richtiger Grünen-Fan gewesen, habe die auch selten gewählt, wenn ich ganz ehrlich bin, aber in der Haltung, was die Ukraine betrifft und in der Außenpolitik, stehe ich hundertprozentig zu dem, was die Grünen machen und ich kann mich dem nur anschließen, was Andreas gesagt hat. Für mich steht im Vordergrund, welche Partei sozusagen die Ukraine klar unterstützt und klar heißt für mich auch Lieferung von Waffen und Lieferung von Raketen und militärische Ertüchtigung und auch schaut, wie kann man Europa stärker machen. Man kann sich vielleicht in Zukunft nicht mehr auf Amerika verlassen. Also da geht es auch darum, Europa so tauglich zu machen, dass sie eine Möglichkeit hat, sich selber zu verteidigen. Und das wird für mich eine ganz große Wahlentscheidung im Frühjahr sein.
Maßgeblich ist, auch wenn Deutschland in der Mitte Europas liegt, ja, und vielleicht auch der bevölkerungsmäßig stärkste Partner ist, maßgeblich ist, was Polen, was die baltischen Staaten für Sichtweisen auf diesen Konflikt haben. Denn die sind direkt dran. Daran muss sich Deutschland orientieren.
Andreas Müller, ehemaliger Bürgermeister für allgemeine Verwaltung in Leipzig. Vielen Dank.
Danke auch.
Uwe Schwabe, ehemaliger Bürgerrechtler in der DDR. Vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen sehr.
Mit Uwe Schwabe und Andreas Müller hat Jakob Kogler gesprochen. Das ganze Gespräch finden Sie auch unter auslandsdienst.pl in der Sparte Interviews und Gespräche. Und das war's auch schon für heute in der täglichen halben Stunde. Aus Warschau einen angenehmen Tag noch, wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Denizow. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Kto nas rozesłał w świat jak listy? Na długą drogę los nieznany. Duszy kawałek kartki czysty. Dał nam, by został zapisany. A życie zapisuje różnie, niebieskim swym wiecznym biurem, jednym donosy, drugim wiersze, lub też pokreśli coś niektórym. Nie jeden kryje swoje wnętrze, nigdy nikomu się nie otwiera. Głęboko chowa się w kopercie, z zewnątrz pieczątki się ubiera. Kto nas jak listy w świat rozesłał i docelowy adres zatarł. Wędrówki nie możemy przerwać, nim nie znajdziemy adresata. Nie jeden kryje swoje wnętrze, nigdy nikomu się nie otwiera. Głęboko chowa się w kopercie, zewnątrz pieczątki się ubiera. Kto nas rozesłał w świat jak listy? Na długą drogę los nieznany. Duszy kawałek kartki czysty. Dał nam, by został zapisany. Kto nas jak listy w świat rozesłał i docelowy adres zatarł. Wędrówki nie możemy przerwać, nim nie znajdziemy adresata. Wędrówki nie możemy przerwać, nim nie znajdziemy adresata. Nim nie znajdziemy adresata.
Aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.